Wenn man dich fragen würde, kennst du einen wirklich gottverlassenen Ort? Es gibt ja so eine Redewendung, die kam mir in den Sinn. Der lebt in so einer gottverlassenen Gegend. Weiß nicht, welche Gegend du vielleicht damit im Sinn hast. Reiderland, Ammerland, weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber es geht heute in dem Predigttext, in der Erzählung, über die ich nachgedacht habe und mit euch nachdenken möchte, geht es um so eine gottverlassene Gegend. Und ich weiß nicht, als ich so ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, kenne ich so gottverlassene Orte oder Orte, wo ich sagen würde, da gehe ich besser nicht hin und da schicke ich jetzt auch nicht unbedingt jemanden von der Jugend hin und sage, geh mal dahin, da ist schön. Weil ich denke, das würde der Person nicht gut tun oder würde mir nicht gut tun. Es ist klar, es gibt auch Orte, da bin ich einfach nicht gerne, da fühle ich mich nicht wohl. Und das ist völlig in Ordnung. Ob man jetzt sagen würde, sie sind Gott verlassen oder nicht, das ist natürlich wieder was anderes. Aber mal so das Nachdenken wollte ich anregen, für euch mal drüber nachzudenken. Gibt es so Orte, wo ich denke, da sollte ich lieber nicht hingehen? Und da ist Gott nicht da, beziehungsweise da interessiert sich niemand dafür. Und das würde mir nicht gut tun, als Christ da hinzugehen. Ich wette, euch kommen Orte oder Situationen in den Sinn, tief im Innern, die ihr irgendwie damit verbindet. Und das ist dann keine Wertung oder so, wir reden auch jetzt nicht drüber, sondern einfach mal so zum Nachdenken. Um das ein bisschen nachvollziehen zu können, welche Brisanz diese Erzählung aus dem Markus-Evangelium eigentlich hat, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Denn oftmals, wenn man so die Hintergründe nicht so kennt, sind so Erzählungen aus dem Evangelium, ja, da merkt man die Brisanz gar nicht, wenn man sich nicht ein bisschen hineinfühlt. Denn dort geht es darum, dass Jesus an eben einen solchen Ort geht, zumindest für die Menschen der damaligen Zeit, die dieses Evangelium gelesen haben. Markus schrieb das Evangelium an Menschen, die einen jüdischen Kulturhintergrund haben, fromme Juden, die was über Jesus lesen wollten. Und diese Erzählung spielt an einem Ort, wo so ein frommer Jude zu der damaligen Zeit niemals hingegangen wäre. Nie. Nie im Leben. Denn diese Gegend, östlich vom See Genezareth, wo Jesus hingeht in dieser Erzählung, die war für einen frommen Juden damals absolut tabu. Keine Chance. Alle frommen Juden sind aus dieser Gegend weggezogen, haben diesen Ort verlassen. Da war keiner mehr und da ging auch niemand hin. Denn alleine da zu sein, mit den Menschen damals, denen die Hand zu schütteln und mit denen was zu machen, dadurch wäre ein frommer Jude schon unrein gewesen. Da wäre keiner hingegangen. Und da gibt's, das steht auch in der Erzählung drin, gibt's riesengroße Schweineherden. Allein das für einen frommen Juden, absolut Red Flag. Nein, da gehe ich nicht hin. Bloß nicht. Und die Menschen, die da lebten, das waren halt Heiden, das waren keine Juden, das waren keine Gläubigen. Mit denen hatte ein damaliger frommer Jude nichts zu tun. Und ausgerechnet da geht Jesus hin. Ausgerechnet da geht dieser Mann hin, von dem es heißt, er ist der Messias. Er ist selber Jude, frommer Jude eigentlich. Dachten sie damals. Und Markus schreibt das so auf, als wäre das völlig selbstverständlich. Und dadurch bekommt diese Erzählung eine ganz neue Brisanz und eine ganz neue Tiefe, wenn wir sie vor diesem Hintergrund betrachten. Und ich glaube, diese Tiefe und Brisanz, die kann uns auch heute etwas bringen für unser eigenes Leben, eben mit der Frage nach dem Auftrag, der auch da drin steckt. Der Auftrag, der da drin steckt, einfach Jesus in seinem Handeln dazu beobachten und die Message, die er damit verbindet, dass er dorthin geht und das tut, was er tut. Jetzt gucken wir endlich mal rein. Markus 5. Darum geht es heute. Da haben wir es. Nein, zu weit. Da. Also, es ist die Erzählung in Markus 5, die spielt quasi direkt nach der Sturmstillung auf dem See Genezareth. Ja, also er war mit seinen Jüngern unterwegs und das Boot wurde durchgeschüttelt und Sturm und dann die Sturmstillung, alle waren völlig platt und dann kommen sie dahin. Da fahren sie dann hin. Jesus und seine Jünger kamen auf die andere Seite des Sees in das Gebiet der Stadt Gerasa. Also, Red Flag, never. Da geht keiner freiwillig hin. Sofort als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihm aus den Grabkammern ein Mann entgegen, der war von einem bösen Geist besessen. Nächste Red Flag, Grabkammer. Auch für einen, also frommen Juden damals, ein Grab und so eine Grabkammer, unrein, tabu. Und wenn einer da, also da heißt es in der Erzählung, dieser Mann, der lebte da in diesen Grabkammern, in diesen Höhlen, Red Flag, absolutes Tabu. Mit dem darf ich mich nicht abgeben als frommer Jude. Weil dann bin ich automatisch unrein, genauso wie er. Na, der Mann hatte sein Zuhause in den Grabkammern. Niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihm die Füße gefesselt und Ketten angelegt, er aber hatte die Ketten und Fußfesseln immer wieder zerrissen. Keiner wurde mit ihm fertig. Erstmal soweit die ersten Verse dieser Erzählung. Und im weiteren Verlauf, in den nächsten Versen, findet dann ein Dialog statt zwischen diesem Mann und zwischen Jesus. Und das Ergebnis ist, dass letztlich dieser böse Geist, den die Bibel da beschreibt, dass das nicht nur einer ist, dass das viele sind und auf den Befehl von Jesus hin verlassen sie diesen Mann. Und dieser Besessene, er wird geheilt. Und diese Geister, diese bösen Geister, die Bibel da, von denen die da erzählt, die gehen dann in diese Schweineherde, deshalb ist sie so relevant, diese Schweineherde, und die stürzen dann den Abhang hinunter in den See. Also eine Heilungserzählung, eine Wundererzählung, aber an einem absolut gottverlassenen Ort. Voller Red Flags, da darf keiner hin. Bloß nicht. Und er geht dahin. Er redet mit diesem Mann. Er unterhält sich mit diesem Mann. Beziehungsweise mit dem, was ihn fesselt, was ihn in Ketten legt. Die physischen Ketten um ihn herum, die können ihn nicht halten. Die sind viel zu schwach. Er hat so eine Kraft. Er ist irgendwie, dieses Besessene kommt dadurch zum Ausdruck. Aber dadurch fesselt und ja, ist er selber gefesselt durch das, was in ihm selber vor sich geht. Das, was mit ihm los ist, und mir ist so groß geworden, dieser kleine Satz am Ende von dem Vers 4, keiner wurde mit ihm fertig. Auch wenn so Erzählungen von Geistern, von Dämonen und von Besessenen uns heute relativ fremd erscheinen, bin ich an diesem Satz hängen geblieben. Keiner wurde mit ihm fertig. Ich glaube, das ist eine Beschreibung, an die wir auch heute noch sehr gute Anknüpfungsmöglichkeiten haben. Und ich wette, bin mir ganz sicher, dass ihr jetzt gerade auch irgendjemanden oder etwas im Kopf habt, wo ihr sagt, boah ja, mit dem werde ich auch nicht fertig. Oder mit der. Da gibt es Momente, gibt es Situationen, wo wir merken, da gibt es Menschen, mit denen werde ich nicht fertig. Und vielleicht würde ich die auch am liebsten einfach irgendwo abschieben. In diese Höhlen, die da sind, einfach weg, raus aus meinem Sichtfeld, raus aus meinem, aus meiner Bubble, aus meiner Gemeinschaft. Geh mal lieber. Und das war auch dieses Denken der damaligen Zeit, wenn es heißt, da war ein Besessener und er lebte in diesen Grabhöhlen, er war ausgestoßen, keiner wurde mit ihm fertig, er wurde einfach weggeschickt, weil man nicht wusste, wie soll man mit ihm umgehen. Weil keiner wusste, was sollen wir mit ihm tun. Er macht uns hier alles kaputt, wir haben keine Kraft, wir werden mit ihm nicht fertig. Und ich habe gemerkt, es hat auch bei mir etwas in Schwingung gebracht, als ich gemerkt habe, manchmal fühle ich mich selber, als wäre ich derjenige, mit dem keiner fertig wird. Manchmal fühle ich, als bin ich derjenige, der von anderen ausgestoßen wird, wo andere nicht klarkommen mit dem, was mich ausmacht, was ich kann, was ich nicht kann, was in mir vorgeht. vielleicht wenn ich zu emotional bin oder wenn ich zu rational bin oder wenn ich einfach anders denke als andere in dieser Gruppe, in einer Gemeinschaft, in einem Miteinander. Manchmal bin ich vielleicht derjenige, mit dem keiner fertig wird. Und dann kommt die Hauptbotschaft des Markus-Evangeliums ins Spiel. Also Jesus an einem gottverlassenen Ort redet mit einem besessenen, ausgestoßenen. Und wenn wir uns das Markus-Evangelium in seiner Gesamtbotschaft angucken und im Kern der Theologie, dann finden wir immer wieder Momente, dass die Betonung darauf liegt, deutlich zu machen, dass mit dem Leben Jesu und mit dem Wirken Jesu das Reich Gottes angebrochen ist. Nicht nur gesagt wird, ja, irgendwann mal in der Ewigkeit, da ist das Reich Gottes und irgendwann mal, da wird es sein. Nein, Markus betont es immer wieder, zu sagen, jetzt, es ist schon da, es ist schon angebrochen, es passiert schon jetzt und hier. In der Ewigkeit wird es vollendet sein, aber jetzt ist es schon. Und vor diesem Hintergrund, diese Geschichte zu lesen, hat bei mir so einen neuen Aha-Effekt ausgelöst, dass ich dachte, krass, das ist die Botschaft oder eine der Botschaften, die hinter dieser Erzählung liegen. Das Reich Gottes, es ist schon angebrochen und hier wird es deutlich, hier wird es erkennbar. Jesus geht dahin, wo sonst keiner jemals gehen würde. Nie und nimmer hätten die frommen Juden damals das Reich Gottes an dieser Stelle gesucht oder versucht, es dort irgendwie aufzubauen, denn sie mussten reinbleiben. Und Jesus geht genau dahin. Er geht dahin, wo wir meinen, da macht das eh keinen Sinn. Da ist sowieso alles verloren. Da geht Jesus hin. Und da richtet er sein Reich auf und zeigt es und sagt, hier passieren Wunder, hier geschehen diese Dinge, die, mit denen keiner fertig wird, für die bin ich gekommen. Und ich werde nicht mit ihnen fertig, nein, ich nehme sie bei der Hand. Ich rede mit ihnen und was macht er noch? Das ist die schöne Beschreibung, er gibt ihm seine Würde zurück. Der Mensch, mit dem keiner fertig wurde, dem begegnet Jesus auf Augenhöhe, spricht mit ihm, widmet sich ihm und gibt ihm seine Würde wieder. Wie gesagt, im weiteren Verlauf ist eben die Erzählung, dass diese Geister, Dämonen dann in eine Schweineherde fahren und die springt dann runter in den See Genezareth. Und das ist natürlich für die Menschen damals ein absoluter Schock. Die Schweine waren der Lebensunterhalt, das, womit die Menschen ihr Geld verdient haben. Und ausgerechnet, das wird jetzt geopfert für den? Puh, schwierig, auch für die, die das mitbekommen haben. Und da heißt es dann später, die Schweinehirten ergriffen die Flucht, als sie das erlebten und erzählten davon in der Stadt und in den Dörfern und die Leute kamen, um selbst zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, in dem diese bösen Geister gewohnt oder gelebt hatten. Und dann kommt der Punkt, er saß ruhig da, war angezogen und ganz vernünftig. Und da fürchteten sich die Leute. In diesem kleinen Satz steckt wieder ganz viel drin, denke ich, denn was macht Jesus? Das ist die Beschreibung damit. Er gibt diesem Menschen, der ausgestoßen, unrein war, mit dem niemand fertig wurde, dem niemand mehr begegnen wollte und auch nicht wusste, wie, gibt ihm seine Würde wieder. Er spricht mit ihm, begegnet ihm auf Augenhöhe, er gibt ihm was zum Anziehen, zum Kleiden und gibt ihm damit wieder seine Menschlichkeit zurück. Er saß ruhig da, war angezogen, ganz vernünftig und da fürchteten sich die Leute. Die Begegnung mit Jesus bedeutet Verwandlung. Das möchte auch diese Geschichte oder diese Erzählung mit sagen als Botschaft. Die Begegnung mit Jesus bedeutet Veränderung, grundlegende Veränderung und in welche Richtung? Wieder zurück zu Gottes Ebenbildlichkeit. Das glaubt ja die Bibel oder das sagt sie uns, dass wir geschaffen sind im Bilde Gottes. Und das, was dieser böse Geist letztlich bewirkt hat, war genau das zu zerstören. Es war keine Kommunikation mehr mit diesem Menschen möglich. Er hat sich selber verletzt, hat sich selber geschädigt. Er war abseits, hat seinen Körper kaputt gemacht. Es wurde versucht, diese Ebenbildlichkeit zu zerstören und wegzunehmen, und Jesus macht genau das, er gibt ihm wieder. Begegnet ihm und gibt diese Ebenbildlichkeit ihm wieder. Und die Menschen da an diesem Ort, die sind einfach nur schockiert. Na klar, diese Schweine, diese Tiere, die da jetzt tot sind. Wie kannst du nur? Was soll denn das? Das geht doch nicht für den da. Hallo, davon leben wir. Das brauchen wir. Aber Jesus ist das nicht so wichtig. Er sagt ganz klar, dieser Mensch, der ist wichtig. Ihm seine Menschlichkeit zurückzugeben, seine Würde zurückzugeben, das ist das, worum es geht. Und das bedeutet Reich Gottes. Natürlich heißt Reich Gottes nicht, dass irgendjemand bankrott gehen muss und seinen Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren kann. Aber die Würde ist wichtiger, die Menschlichkeit, diesem Menschen wieder so zu begegnen. Das tut er und das kann er. Und das ist die Botschaft des Markus-Evangeliums, das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist schon da, jetzt und hier. Und die Menschen sind natürlich völlig schockiert. Diejenigen, die es mit angesehen hatten, berichtet ihnen alles, was mit dem Mann geschehen war, den die Dämonen beherrscht hatten und wie es den Schweinen ergangen war. Und da forderten sie Jesus auf, wegzugehen. Hau bloß ab, bevor sowas nochmal passiert. Bevor hier wieder ein Mensch seine Würde zurückbekommt und wieder ein echter Mensch wird in deinem Bilde, geh lieber weg. Und dann ist eine Diskussion darüber, Jesus wollte wieder wegfahren und der Mann sagte, ja, ich will mitkommen. Und Jesus sagt, nein, es gibt was viel Besseres für dich. Da zog der Mann los und er verkündete in dem Gebiet der 10 Städte, also da östlich des Jordans, beziehungsweise östlich des See Genezareth, dieser Bereich, dieser Gebiet der 10 Städte, das war der Bereich, wo kein frommer Jude hingehen durfte, wo es was nicht ging. Er berichtete dort, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten darüber. Also, Jesus geht dahin, wo wir niemals hingehen würden, zumindest von unseren eigenen Bedürfnissen her. Jesus baut das Reich Gottes dort auf, wo wir denken, es ist alles verloren. Manchmal vielleicht auch selber bei mir, weil ich derjenige bin, wo ich merke, die anderen kommen nicht mit mir klar. Überall stoße ich nur an, in jeder Gruppe, in der ich bin, bin ich immer irgendwie nur der Blöde. Manchmal haben wir selber auch so selbstzerstörerische Dinge in uns, irgendwelche Charakterzüge, irgendwelche Dinge, die wir uns so eintrainiert haben, Muster, die manchmal das fast unmöglich machen, dass Menschen mit einem selber fertig werden. Das kenne ich bei mir auch. Ich habe auch selbstzerstörerische Züge in mir drin, die manchmal so rauskommen, wo ich gucken muss, wie funktioniert das? Und das Schöne ist, Jesus ist derjenige, der da diesen Besessenen anguckt, der mich anguckt, der dich anguckt und einfach nur sagt, es ist okay. Es ist okay. Und der nicht sagt, ja, dann musst du jetzt mit fertig werden. Dann geh mal in die Grabhöhlen, bleib da mal ein paar Jahre und gucken wir mal, was dann ist. Vielleicht wird es dann besser. Nein, er sagt, es ist okay. Es ist okay. Ich komme mit dir klar. Ich kann mit dir und ich nehme dich gerne an die Hand. Komm, wir setzen uns hin, wir reden miteinander. Wir verbringen Zeit miteinander. Ich bin da, das Reich Gottes ist angebrochen und du bist Teil davon. Trotzdem, auch wenn kein anderer mit dir fertig wird. Auch wenn alle anderen sagen, boah, geh mir bloß weg. Und Jesus sagt, komm her, bitte. Ich habe Zeit, ich habe Platz für dich und ich möchte dir deine Menschlichkeit zurückgeben und vielleicht auch mit dir daran arbeiten, dass es dann besser klappt in Gruppen. Aber das funktioniert nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist vielleicht ein gewisser Prozess, dass man Dinge lernt, dass man Dinge reflektieren kann, neu erkennen kann. Und Jesus sagt, lass uns das zusammen machen. Ich bin da. Egal wie selbstzerstörerisch du bist und was dich auch immer antreibt, ich bin da. Und gleichzeitig gibt er uns damit auch einen konkreten Auftrag, denn er sagt, das, was ich getan habe, das sollt ihr auch tun und das, was ich getan habe, könnt ihr auch tun und sogar noch mehr. Ich glaube, Jesus sagt damit auch, und das ist eine Botschaft dieser Erzählung, dass er sagt, und eure Gemeinschaft soll genau dafür ein Ort sein. Eure Gemeinschaft, die ihr habt, Gemeinde, die ihr lebt, soll genau dafür ein Ort sein, dass das möglich ist, dass ihr nicht Menschen in die Grabhöhlen schickt und sagt, pff, wir haben es mit Ketten versucht, wir haben es mit allem Möglichen versucht, wir kriegen es nicht hin, sondern dass einfach in der Gemeinschaft, in der wir leben als Gemeinde, die Möglichkeit da ist, dass Menschen Gott begegnen können. Dass wir sie nicht rausstoßen, ausschließen, vielleicht alleine von dem, wie wir uns treffen, wie wir uns verhalten, schon Menschen direkt rausschubsen, sondern erstmal diese Offenheit haben und sagen, hier ist ein Ort, wo du Jesus begegnen kannst. Diese Verwandlung, diese Veränderung, die Begegnung in den Herzen, das können wir nicht tun. Aber wir können den Raum dafür schaffen, dass Jesus diesen Menschen begegnen kann und genau das tun kann. Und ich glaube, dann ist es auch nicht selten, dass wir selber davon erschrocken sind, schockiert sind und denken, boah, Wahnsinn. Aber ich glaube, wenn wir selber so etwas erlebt haben und erlebt haben, wie Jesus in unseren Herzen etwas tut, uns begegnet und einfach sagt, hey, es ist okay, wie du bist. Wenn wir selber das erleben, dann ist das, was hier im letzten Vers steht, auch möglich. Der Mann zog los und er verkündete das, was ihm geschehen war, was er erlebt hat. Und darüber staunten die Leute. Wenn wir selber das erleben und diesen Raum eingehen und sagen, hey Jesus, begegne mir in meinem Herzen und verwandle, verändere mich da, wo es nötig ist, dann können wir auch anderen Menschen diesen Rahmen, diesen Raum schaffen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir darüber nachdenken, Bedürfnis oder Auftrag. Das Bedürfnis in dieser Erzählung wäre gewesen, bloß nicht dahin. Bloß nicht dahin. Da, vergiss es. Und Jesus geht hin. Jesus sagt nicht, du darfst niemals auf deine Bedürfnisse hören. Alles, was irgendwie in dir drin ist, du musst immer irgendeinen Auftrag erfüllen. Und nein. Aber Jesus sagt, lass uns das zusammen machen. Euer Auftrag als Christen, euer Auftrag als Gemeinde ist, Menschen die Begegnung mit mir zu ermöglichen. Auch wenn vielleicht das Bedürfnis ist, boah, ich habe Angst davor. Oder ich hätte gern lieber so mein eigenes kleines, weil ich bin mir unsicher. Meinen kleinen abgeschlossenen Rahmen. Aber Jesus sagt, euer Auftrag ist, diese Begegnung zu ermöglichen. Und dafür müssen wir das erstmal selber schaffen. Selber das Herz öffnen und Jesus daran lassen und erleben, wie er etwas verändern kann. Wie er meine selbstzerstörerische Art vielleicht lindern kann. Und wir merken, hey, da passiert was. Und er sagt, es ist okay. Denn dann kann ich jemand anderem begegnen und sagen, es ist okay. Es ist okay. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. Menschen wieder ihre Würde zurückzugeben. Einen Rahmen zu schaffen, wo sie ihre Gottesebenbildlichkeit erleben können. Und das passiert in der Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, jedem Einzelnen von uns wurde da etwas auch ins Herz gelegt, wo das und wie das passieren kann. Es heißt nicht, versteht mich bitte nicht falsch, es heißt nicht, dass ihr jetzt nur noch auf die Menschen zugehen müsst, mit denen ihr nicht klarkommt und die irgendwie schwierig für euch sind und, euch komplett aufopfern sollt. Nein, hört auf euer Herz, hör du auf dein Herz. Wo Jesus dir begegnet, dann kannst du die Begegnung für andere Menschen vielleicht ermöglichen. Und im Nachdenken heute Morgen, und im Überlegen kam mir noch dieser Vers aus Habakuk in den Sinn. Etwas, was wir vielleicht als Gebet sprechen können, so für uns innerlich, für uns selber, aber auch für uns als Gemeinde. Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört, sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen, das, was diese Menschen da erlebt haben. Jesus tut etwas, heilt und sie kommen nicht raus, wissen nicht, sollen sie solch staunen darüber oder geschockt sein. Erneuere sie doch, spricht da der Prophet, erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit, jetzt und hier, lass uns das erleben. Zeige uns, wie wir diesen Auftrag erfüllen können, ohne dass wir daran zugrunde gehen. Wir nehmen uns jetzt gleich einen Moment, den Vers aus Habakuk lasse ich einfach mal vorne stehen und wir nehmen uns einfach einen Moment mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Katja wird gleich ein bisschen was spielen und einfach mal die Möglichkeit, kurz das sacken zu lassen, drauf zu hören, vielleicht innerlich zu beten: Herr, was willst du mir gerade sagen? Herr, wo möchtest du mein Herz berühren? Und vielleicht auch die Frage zu stellen: Was raubt mir gerade meine Gottesebenbildlichkeit? Was sind die Dinge in mir drin, die Beziehungen zerstören, die vielleicht sogar Gemeinde ein Stück weit zerstören? Herr, begegne mir da und zeig mir das. Jesus sagt: Es ist okay, so wie du bist, mit allem, was du hast und mit allem, was du bist. Ich werde mit dir fertig. Katja wird weiter ein bisschen Musik spielen und ich möchte zwei Gedankenanstöße mit reingeben. Auch in der Stille lass gerne die Augen zu, wenn du sie zu hast und gerade im Gespräch mit Jesus bist. Einfach zwei Gedankenanstöße, die du auch ja, direkt Jesus so fragen kannst. Was ist es, was dich unfrei macht? Dir deine Ebenbildlichkeit raubt und vielleicht dich und andere zerstört. Jesus, zeige mir, wo du mich berühren und heilen willst. Und das andere ist die Frage: Jesus, zeig mir, wofür mein Herz schlägt. Zeige mir, für welchen Ort mein Herz schlägt und für welche Personen. Wem kann ich in der Begegnung die Begegnung mit dir ermöglichen? Wofür hast du mich begabt, ausgerüstet, ausgestattet, berufen und beauftragt, dich und deine Gegenwart deutlich zu machen? Jesus, lebendiger Gott, du möchtest uns begegnen, jedem Einzelnen und unseren verwundeten, in Ketten gelegten Herzen. Und für dich gibt es kein Tabu, keinen Ort, wo du dich nicht hintraust, wo du nicht wärst. Herr, lass uns das erleben, dass wir genauso staunen können darüber, wie du Dinge anpackst, uns begegnest, uns deine Liebe zeigst. So, dass wir es schaffen, davon zu erzählen, dass wir es schaffen, Menschen diese Begegnung zu ermöglichen, in unserem normalen Leben, im Alltag, so wie wir dadurch unser Leben gestalten. Herr, wir wünschen uns, dass hier der Ort wird, wo genau das passieren kann. Und wir wollen das so beten, wie es der Prophet in Habakuk betet und sagt, wir staunen und sind schockiert, wir erschrecken uns über das, was du tust, und wir wünschen uns, dass das jetzt auch hier bei uns passiert. Wir wünschen uns, dass das möglich wird, dass deine großen Taten hier geschehen. Herr, lass das zu unserem Gebet werden. Und rühre du uns an und zeige uns, was dem im Weg steht. Und zeig uns genau dort, bei dem, was im Weg steht, deine Barmherzigkeit. Lass uns deine Gnade erleben, deine Liebe, dass wir darüber reden, singen, staunen können. Denn das ist es, was du tun willst. Dein Reich ist angebrochen und dein Reich ist jetzt und hier. Amen.